Der Höhepunkt ist doch immer wieder der Moment, wo Jesus uns anspricht. Sag jetzt das gerade bei der Kindergeschichte mit dem Esseli und den herzigen langen Öhrli. Wenn ich einen Esel vor mir sehe, kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist Jesus, wo er einzieht nach Jerusalem. Und das Bild, das ich gesehen habe in der Neonatologie, wo dort stationiert war, hatte es ein Bild mit Jesus, der auf dem Esel reitet. Das ist mir sehr geblieben. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, sind die Esel, die Bäcken im Obertu. Und jetzt habe ich das Esel noch von dem Mädchen. Es gibt in Afrika eine Insel mit 2 Autos und 4'000 Eseln. Die Insel heisst Lomo und da haben sie einmal pro Jahr ein Fest der Esel. Jetzt kommen mir gerade noch andere Sachen in den Sinn mit Eseln. Die lassen wir jetzt auf der Seite, sonst komme ich in Verzögerung. Ja, wie wunderbar ist es doch, dass wir einfach unser Herz hingeben dem König, der uns liebt und dass es einfach wirklich reicht, dass er einfach Freude hat an unserem Leben, an unserem Herzen. Dass es wirklich eben nicht darauf ankommt, was wir leisten, sondern dass wir uns das einfach auch gönnen, Zeit mit unserem König zu verbringen. Und ich hoffe, und ich habe es auch gehört, dass er eine gute Zeit hatte am Mittwochabend, am Lobpreisabend. Und ich darf euch schon einladen für die kommenden Lobpreisabend. Im November haben wir dann wieder einen Gast aus Solothurn. Und im September werden wir als Gemeinde eine Lobpreisband ad hoc zusammenstellen, je nachdem, wer ein bisschen Lust hat, zu loben und zu preisen. Jetzt haben wir eine Serie gehabt, eine Themenserie, wo es darum gegangen ist, Gott neu zu erleben, Gott neu zu erfahren, das Bild über Gott neu zu justieren, auszurichten, auch Hinderungsgründe anzuschauen, was uns könnte im Weg stehen, Gott im Alltag ganz praktisch zu erleben, seine Liebe zu erkennen. Und jetzt steigen wir wieder ein in dieser Serie von Elisa. Und ich hoffe, es gelingt euch auch, so einen Schwenk zu machen. Nach so 6-7 Wochen anderen Themen. Wisst ihr noch, was das Thema war von letzten Sonntag von Renan Acosta? Schweizer, liebe Schweizer, haben keinen Stress. Ich habe das Gefühl, das war sein Thema. Neben allem anderen, was er uns auch ans Herz gelegt hat. Haben keinen Stress. Und ich hoffe, dass du heute dir auch keinen Stress machen lässt an diesem schönen alternativen April-Sonntag. Wir stehen bei dieser Serie 2. Könige 5 und wir lesen nur 3 Verse. 2. Könige 5, die Geschichte von Naaman, dem Heerobersten, der unter dem König von Aram dient hat. Er war ein Syrer, ein bedeutender, vortreffender, edler Mann. Und Naaman, wenn man den Namen übersetzt, der kommt nicht erst dann vor, sondern vorher schon in der Geschichte, in der israelischen Geschichte. Naaman heisst der Liebliche. In Englisch würde man sagen, der Sweet Guy. Der süße Boy. Der Liebliche Naaman, er hat den Sieg erbracht mit seinem Heer gegenüber Israel. Und der Herr hat einen Brauch. Gott hat einen Syrer gebraucht, um dem aramäischen Kriegsvolk den Sieg zu geben. Und bei dem Kriegsfeldzug haben sie nicht nur gewonnen, sondern sie haben auch noch Raubgüter mitgenommen, neben Gold und Silber und Vieh und so weiter, haben sie auch ein Mädchen mitgenommen. Also das haben sie gekidnappt, sie haben das entführt. Sie haben das genommen, das Mädchen. Und das Mädchen ist in das Haus gekommen von dem bedeutenden Naaman zu dieser Frau von dem Naaman. Also der Naaman, der war ein Ehemann, war eine vortreffliche Person, hat Hausangestellte gehabt, war befreundet mit dem König. Er hat zahllose, furchtlose Anhänger gehabt, Kriegsleute. Er hat einem Götz dient, am Rimnon hat er dient. Das ist ein Gott, eine Gottheit. Als ich das versucht habe zu suchen, wie der aussieht, hat man leider nichts gefunden. Der Rimnon, der ist leider untergegangen. Halleluja! So toll, dass wir nichts gefunden haben über den Rimnon. Amen. Ein Schmunzeln auf den Backen verratet mir, dass ihr auch Freude habt. Und der Rimnon, der Götz, der angebetet hat, den Amann, das war ein kultischer Götz. Ein kultischer Gott, also der Amann hat sich auskennt mit Okkultismus, mit okkulter Praxis. Das war einfach ein Teil von seiner Kultur. Und jetzt das Einzige, was dem Naaman, dem lieblichen heidnischen Feldhauptmann, angehangen ist, ist ein Aussatz. Ist ein Aussatz, und die Bibel kennt Aussätze schon länger. Es gibt ansteckende Aussätze und nicht ansteckende Aussätze. Und zum Unterschied zwischen einem Hautausschlag und einem Aussatz ist folgendes: Der Aussatz frisst vor sich her und der Ausschlag bleibt irgendwie. Der schlägt einfach aus und dann mutiert er nicht weiter, frisst nicht von sich her. Also eine Aussetzung, der hat gelitten, das hat sich ausbreitet und die Haut ist am Verfressen nach gewesen. Das war nicht eine schöne Angelegenheit gewesen. Und dann einmal, obwohl er die Autoritätsperson par excellence war, ein Kriegsvolk hatte, ist er Aussetzung gewesen. Da hätte er sich noch so schön anlegen können, mit Waffenrüstung und so weiter. Der Aussatz war ihm ins Gesicht geschrieben gewesen, und auf der Hand hat man es auch gesehen. Und sicherlich auch zwischen den Zehen bei den Sandalen. Also von Kopf bis Fuß war er aussätzig. Und dann gehört das Mädchen von dem Schicksal, von dieser Plage, die der Mann, den Amann hatte. Und das Mädchen hat gehört von diesen Wundern, die der Elisa, der Prophet Gottes, da hat. Vom Hören sagen hat das Mädchen gewusst, da gibt es einen Gott, den Elisa braucht in der Geschichte von Israel. Und sie erzählt, ach, wer doch den Amann beim Prophet in Samaria. Der könnte ihm helfen. Und dann erzählt das die Mutter, die Ehefrau von dem Amann, und sagt, schau, das und das hat das Mädchen erzählt, da kann dir geholfen werden. Und ich möchte bei diesen drei Versen stehen bleiben. Die Rolle des Mädchen und der Aussatz und der Makel von dem Mann. Diese zwei Sachen möchte ich heute vorheben. Und wir fangen beim herzigen, kleinen Mädchen an mit dem grossen Herz. Das Mädchen hat ein grosses Herz und hat erzählt von dem Gott, den sie liebt, den sie kennt, den sie darauf vertraut. Einsam war sie dort in Syrien. Und sehr wahrscheinlich hat sie gelitten, ganz bitter, an Heimweh. Es ist ihr nicht leicht gegangen, dort in einem fremden Haus mit einer fremden Kultur. Alle, die schon mal als Au-pair-Mädchen irgendwo waren, die können dem wohl nachfühlen. Dem Weg sein von der Heime. Und ich glaube, auch heute, in dieser Zeit, in der wir leben, im Emmental, brauchen wir die Fähigkeit, von dem Gott Israels zu erzählen, von dem Gott zu erzählen, der überbitten und verstehen, tun und wirken. Obwohl wir vielleicht nicht immer gerade Augenzeugen waren und auch manchmal die Herausforderungen in unseren Herzen spüren mit dem Spannungsfeld von Zweifeln und ja, was ist, wenn nicht und was ist, wenn es bei dir nicht klappt. Einfach schlichtweg kindlich zu bleiben und zu sagen, mein Gott kann überbitten und verstehen tun. Es ist ein Gott, der Wunder tut. Und zu erzählen. Und ich möchte euch Mut machen, auch gerade wenn wir als Gemeinde uns ausrichten, neben allem, wo wir zügeln und werden dann an der Mitgliederversammlung noch hören, von Jesus zu erzählen. Wenn wir es nicht tun, wer würde es sonst tun? Ich war letztens im Schuhberger, bin bedient worden von einem Mann und der hat sich dann so niederbeugt, um ein paar Schuhe anzuheben. Und ich dachte, oh, das ist jetzt auch noch eine spezielle Verrenkung, die er da macht. Ich hatte das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Und dann ist er wieder auf, sich wieder aufgerichtet und dann frage ich ihn, haben Sie Probleme mit Ihrem Rücken? Und dann schaut er mich an und fragt mich, ob ich ein Physiotherapeut sei. Und dann habe ich gesagt, nein, bin ich nicht, aber es ist mir aufgefallen. Und dann habe ich von dem Heilungsmoment erzählt, wo wir im Gebetsabend dafür gebetet haben, nämlich, dass Leute berührt werden mit so Tüchli und so, und von dieser Heilung von dem Rücken. Und da hat dann noch zwei, drei Müsterli angehängt von Leuten, die geheilt worden sind in ihrem Rückenleiden. Und dann schaut er mich an und fragt, wer ich sei. Und dann sage ich, ich bin Pfarrer oder Pastor. Ich habe Pfarrer gesagt, weil die meisten wissen besser, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schütte an. Dann sagt er, ja, sein Sohn, der Joel, der Joel, hat ihm erzählt von mir. Und dann musste ich nichts mehr sagen. Jetzt habe ich also den Joel, dem hat das anscheinend gut, dass ich geschüttet habe mit dem, hat er schon gewusst, wer ich bin. Diese Woche habe ich den Bericht gelesen via E-Mail von Tom Wüterich. Hat jemand eine runde E-Mail von Tom bekommen aus der Mongolei? Nur 5. Also er erzählt von einer Situation, wo eine Mutter mit einem schwerkranken Mädchen zu ihm kommt und eine grosse mongolische Geldsumme, ich glaube 5 Millionen kann das sein, fordert, und wenn man das umrechnet, wäre das 21'000 Franken, gewünscht hat, dass sie das bekäme für die Operation von dem Mädchen. Und der Tom hat schlichtweg müssen sagen, er hat das Geld nicht. Aber sie soll doch gleich vorbeikommen, vielleicht können sie ja reden miteinander. Und dann hat der Tom von Jesus erzählt. Und ihr ist es sehr gut gegangen nachher. Sie ist aufgerichtet und aufgestellt weggegangen, obwohl das Mädchen immer noch gelitten hat an der Krankheit. Und manchmal ist es so ein Wort von der Ermutigung, ein Zeugnis über Gott kann heilen. Gott hört dich, Gott sieht dich, Gott kennt dich. Extremer Balsam für eine leidplagte Seele. Der Rolf, er ist heute nicht da, er ist noch ein bisschen am Kämpfen mit der schmerzlichen Niederlage vom Dienstagabend. Ist ja sehr tragisch, 2,5 Sekunden, oder? Und mein herzliches Beileid für alle SCB-Fans, für den Rivalsieg der Zürcher. Gell, Sven? Er hat mir erzählt von einem Vorarbeiter, einem Zivilschützler, der bei ihm in der Werkstatt arbeitet, seit neuestem 19 oder 20 ist, oder vielleicht sogar 21. Und da hat der Rolf irgendwie das Gefühl gehabt, er soll ihn fragen über Christ sei. Und dann sagt er, ja, er ging ins ICF. Und dann haben sie einfach von Jesus reden. Und ich habe das Gefühl, das kann gerade so einen Schub geben im Miteinander, wenn man plötzlich merkt, wow, da hat sie ja vielleicht auch jemanden, der gläubig ist. Und man lernt jemanden kennen, der sich vielleicht gar nicht dafür hat, von Jesus zu erzählen. Und man kann einfach so Beziehungen herstellen. Und es wird zu einem Balsam. Oder ich denke an Patrick Walser im Kosovo, wo irgendwie ein Rasiergerät kaputt ist. Und dann geht er halt dafür zum Barbier, den Bart machen. Da muss man ja auch noch ein bisschen Vertrauen haben, oder? Bei meinem Coiffeur wird immer wieder einmal geschnitten. Das letzte Mal haben wir gesagt, das sei jetzt das vierte Mal. Oh. Ich habe nie eine Ermäßigung bekommen. Geht er vorbei mit dem Motiv, dass ich von Jesus erzählen kann? Und das finde ich super. Jetzt letztens hat mir sogar der Coiffeur Gottes Segen gewünscht. Sonst mache ich das normalerweise. Wünsche ihm das. Und jetzt sagt er es mir. Zum Abschied, wenn er weiß, ich finde das gut, wenn man sagt, Gott segne dich. Und das färbt ab nach 3,5 Jahren. Ich habe riesen Freude, dass das erste Früchte mit sich zieht. Ich hoffe, dass du dich immer wieder auch so wiederfindest in dieser Rolle von dem Mädchen mit dem grossen Herz. mit dem Bub, dem grossen Herz. Und dass du dein grosses Herz teilst mit anderen. Und sagst, da hat mich Gott in meinem Herzen, in meinem Sein berührt. Von dem gebe ich dir auch gerne etwas. Ein Stück von dem Herz, das dich mag begeistern. Jesus Christus. Und jetzt machen wir einen grossen Change, würde man sagen im Englischen. Einen grossen, ja danke, Berndeutsch, Gump. Wir machen einen grossen Wandel und gehen auf die Situation ein von dem Naaman mit dem Aussatz. Und ich möchte dich fragen, kennst du jemanden in deinem Umfeld oder in der Vergangenheit, der ausgrenzt war von der Gesellschaft, weil er ein Feuermal hatte im Gesicht, ein Piercing oder ein Gesichtstattoo oder eine Narbe, ein Goldzahn oder ein Silberzahn oder eine Warze oder einen fetten, grausigen Pickel? Kennst du jemanden? Nur jemanden, nur der Erich. Kennst du jemanden, der darunter gelitten hat, weil er in seinem Gesicht einen Makel hatte? Eine Entstellung? Unter jemanden Sinn? Das ist so ein bisschen oberflächlich. Kennst du jemanden, der wegen seinem Aussehen, wegen seiner Farbe, von seinem Haut da, ausgrenzt worden ist? Wegen seinem Akzent, wegen seinem Dialekt, was schwer hatte. Eine andere Identität verkörpert als du, wo nicht der gleichen Partei politisch angehört hat wie du. Kennst du so Leute, die schwer haben in der Gesellschaft, die deines Erachtens vielleicht einen Makel an sich tragen? Wenn sie den nicht hätten, würdest du es besser haben mit ihnen. Gibt es so Personen, die dir in den Sinn kommen? Ich hoffe es. Ich war so ein Rabauz. Meine Frau hat gesagt, wenn ich früher gewusst hätte, dass ich dich heiraten müsste, hätte ich gesagt, nein. Weil ich bin wirklich nicht ein Liebe gewesen. Ich habe den Mädchen den Haar gezogen. Ich habe ihnen ein Saures gegeben, wirklich. Also nicht nur bei den Mädchen, ich habe auch geschlägelt mit den Gielen. Ein Wildfang. Und das Lied vom Göllen, ein Schwan so weiss wie Schnee. Kennt ihr das Lied? Wenn wir summen miteinander. Da, da, da. Also, das machen wir doch. Ein Entli, das hässliche Entli wird plötzlich zu einem hübschen, weissen Schwan. Und Gott sei Dank, Gott hat das zu mir, in mir gewirkt, meine Frau hat mich doch noch wollen. Das sind doch auch 16 Jahre dazwischen vorbei und da kann doch Gott einiges tun an mir oder an einem Mensch. Und ein hässliches Entli wird plötzlich zu einem Schwan. Gölle sei Dank. Und das sind ja innere Sachen, die ja auch nicht immer optimal sind. Eben meine Art zum Beispiel als Teenie mit 12, 13, 14, wo Mädchen nicht unbedingt toll gefunden haben. Und wo sich so wandeln kann mit der Zeit. Wo plötzlich ein Makel kann gewandelt werden in eine Schönheit. Ein Defizit, ein Minuspunkt kann gewandelt werden in ein Plus. Eine Schwäche kann zu einer Stärke werden. Ein Akzent plötzlich zu etwas Tollem kann werden. Und das ist für mich das Sinnbild von dem Aussatz vom Naaman. Der Naaman wird zu einem Bild für die Veränderung, die Gott möchte, auch an uns tun. Und wir sind alle nicht aussätzig. Ich habe niemanden hier in der Gemeinde, niemanden, der leberkrank ist. Wenn du mal in einem Lebradorf bist, in Paraguay oder irgendwo sonst, und siehst, wie die Fingerkuppeln verfressen werden, dann ist das nichts Schönes. Und so Lebrakranke oder Aussetzungen müssen sagen, stopp, komm mir nicht zu nahe. dann ist das auch nichts Schönes. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir haben alle vielleicht so mit einem Makel, mit einem Minus zu kämpfen, wo wir froh wären, wir hätten es nicht. Mit einem Lebensbereich, wo wir sagen, ja, wenn ich den nicht hätte, dann würde ich mich besser fühlen. Und heute möchte ich dir Mut machen, dass du persönlich wirst mit Jesus. Jesus möchte dir begegnen. So wie beim Naaman gibt es auch Hoffnung für dich. Es gibt einen Ausweg, es gibt Möglichkeit für Veränderung. Es gibt die Möglichkeit, dass etwas Schlechtes gut werden kann. Etwas nicht Schönes schön werden kann. Ein schlechter Charakterzug kann verändert werden. Du musst nicht bleiben, wie du bist. Gott liebt dich so sehr, dass er dir Veränderung schenken kann. Und Jesus ist für mich wie ein Schönheitschirurg. Er macht so ein Facelifting im Herz. Und nicht Kosmetik mit einer Botox-Spritze unter die Lippen oder unter die Augenlider oder irgendwo so, damit man die Falten nicht sieht. Sondern er berührt das Herz. Und wenn das Herz berührt, dann wird etwas schön. Was in seine Hände kommt, nimmt Form an. Eine schöne Form. Was unter seine Berührung kommt, das wird weich. Und er im Herz drinnen kann krabbeln, da nimmt er alle Wurzeln raus, die zu einem Pflänzchen werden, die nicht gut sind. Und ich möchte die Geschichte aufgreifen von Jesus, wo er nach einer langen Predigt einem Mann begegnet. Er hat gerade eine Bergpredigt hinter sich und wenn jemand Bergpredigt mal liest für sich, das ist nicht so eine 15-20 Minuten Input gewesen, das ist ein Appell gewesen. Jemand, der antichristlich würde sagen, Jesus hätte nicht den Kopf gewaschen oder ist ein Hirnwäsch gewesen. Also das ist ja für uns nicht, oder? Das ist ja etwas Tolles, so eine Bergpredigt. Und dann steigt Jesus von dem Berg ab, wo er die Bergpredigt gegeben hat und die Leute haben sich gestossen, das ist eine Predigt. Aber einer hat sich nicht gestossen, nämlich ein Aussätziger. Und der Aussätzige kommt zu Jesus, Matthäus Kapitel 8, 1 und bis 3, 4, lesen wir, dass ein Aussätziger zu Jesus kommt. Und er steht unter Beobachtung von Hunderten von Menschen. Und dann kommt der Aussätziger und sagt, wenn du willst, darfst du mich reinigen. Darfst du mich schön machen. Und Jesus sagt, ja, ich will, sei rein. Und er wird augenblicklich gereinigt. Augenblicklich wird er verändert. Und ich glaube, dass heute Morgen Gott dir einen Moment gibt, wo er Schönheit in dein Leben will legen. Wo er dich will berühren als der Schönheitschirurg, als der Heiler, als der, der dich wiederherstellt, als der, der dich mag berühren, mag erquicken, mag stärken. Und Jesus war ja manchmal auch ein bisschen ein Provokateur gewesen. Man würde vielleicht heute auch sagen, psychologisch, er hätte polarisieren können. Und dann kommt der Polarisateur Jesus zu den Juden, zu den Schriftgelehrten, zu den Theologen, zu den Pharisäern und sagt, wisst ihr, ihr lieben Juden, es hat viele Aussetzungen gehabt in der Zeit des Naaman, aber nur der Naaman ist geheilt worden. Und da sind sie extrem sauer geworden auf Jesus. Und Jesus nimmt das Beispiel von dieser Heilung von dem Naaman als ein Paradebeispiel. Einer, der es nicht verdient hat. Der hat nämlich den Israeli eine Niederlage beigebracht. Er hat Kinder entführt. Er war ein Syrer, kein Jude. Der hätte doch das gar nicht verdient. Er war nicht mal im Bundesvolk. Er war nicht Christ. Und Gott heilt einen Nicht-Christ, einen Ausländer. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei uns rumoren es manchmal auch, Herr, warum tust du mich nicht heilen und berühren? Warum jene? Was hat der besser getan? Und mal zu sehen, okay, Gott heilt vielleicht jemanden, mich nicht, aber wie gehe ich damit um? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich darauf eingehen möchte. Den inneren Regungen, den inneren Makel, den inneren Aufbegehren. Sachen, wo du innerlich drehst, wo andere merken an dir, aber du selber nicht. Richtet nicht, auf das er nicht gerichtet werden. Was möchtest du am anderen den Splitter aus dem Auge ziehen, aber der eigene Balken von den Augen siehst? Nicht. So wie du andere missest, so wirst du gemessen werden. Und die Juden haben dort ein Klatschen bekommen ins Gesicht. Wo Jesus ihnen gesagt hat, der Naaman, der Syrer, der ist geheilt, oder? Aber die anderen? Nein. Obwohl sie eigentlich alles gehabt hätten. Und heute möchte ich darauf eingehen. Schau zuerst auf die Aspekte, die du Gott kannst anlegen, die er soll schön machen. Und höchstens im zweiten Rang auf das, was Gott bei den anderen sollte verändern. Es ist so einfach, Sachen feststellen, die bei den anderen nicht gut sind. Kann das sein, dass das uns einfacher fällt? Sachen feststellen, die bei den anderen nicht gut sind. Gestern hat Konolfingen gespielt gegen den letzten FC Bözberg. Die hat noch nie gewonnen in dieser Saison. 3 Unentschieden, 8 Niederlagen. Und der FC Konolfingen ist 2-0 in Führung. Seitenwechsel. Penalty 2-1. Goal 2-2. Und in den letzten Minuten ein Sonntagsschuss in Winkel, 3-2 verloren. Und dann hat es nur noch geflucht auf dem Platz. Jetzt könnte ich sagen, ja, Fluch ist nicht gut, aber dass ich vielleicht auch 2-3 Fehlpässe gemacht habe. Das Goal mehr hätte können schiessen, ich weiß es ja nicht, aber es ist mir nicht gelungen. Aber sie haben dann alle nur noch die Fehler gesehen vom anderen, von der Mannschaft, und haben sich dementsprechend auch zusammengestaucht. Und darum ist es vielleicht auch verdient gewesen, dass wir verloren haben. Es gibt in unserem Leben Aspekte, die Jesus möchte verändern, obwohl er uns liebt und auch gern hat, dass wir einfach bei ihm sind. Und das Schöne ist, Jesus mag Veränderung schenken durch sein Blut. Jesus mag reinigen. Jesus mag Sünder vergeben. Jesus mag durch seine Kraft, die er in unser Herzen hineingelegt hat, durch den Heiligen Geist, mag eine Veränderung schaffen. Und ich möchte zum Schluss auf solche Makel, Aussätze eingehen, die in unserem Leben können wuchern und vor sich fressen. Und ich zähle einfach mal auf. Es geht mir nicht darum, dich jetzt runterzuschiessen und dir Sachen vorzuwerfen, aber es geht mir darum, dass du vor Gott transparent und ehrlich wirst und heute einen Moment darfst erleben, wo Jesus dir das wegnehmen kann. Und darum mache ich das. Ich mache es aus Liebe, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Geschenk, dass Jesus uns möchte verändern und mag verändern. Und ich mache es nicht aus dem, dass du nicht genug gut bist, du nicht genügst, du genügst Jesus, aber es darf noch mehr in deinem Herz geschehen, in deinem Leben geschehen, wenn er dich so sehr liebt. Also, ich glaube, üble Nachricht, schlechte Gedanken über den Nächsten zu haben, das Wetter über die anderen, das Richten und das Verurteilen, das schlechte Geschwätz und das unkontrollierte Reden können wie ein Aussatz sein. Im Jakobus Kapitel 3,8 heisst es, unsere Zunge kann wie zu einem tödlichen Gift werden. Und im 2. Timotheus Kapitel 2, 16 und 17 heisst es, das Reden und unser schlechte Reden kann zu einem Krebsgeschwür, zu einem Aussatz werden. Im 1. Petrus Kapitel 2, 21 bis 23 heisst es über Jesus, wo unser Vorbild will sein, er hat kein schlechtes Wort über seine Lippen gegeben, über denen, die ihm Schlechtes da haben. Er hat sie nicht geschmäht, obwohl sie ihn geschmäht haben. Und wenn man einen Aussatz an sich oder in sich trägt, dann erlebt man, dass man ausgrenzt wird und abgelehnt wird. Und Ablehnung führt wiederum zu Ablehnung. Wenn jemand verletzt wird, wird er andere wieder verletzen. Es ist ein Teufelskreis, den Jesus unterbrechen möchte.
im Titusbrief Kapitel 2, 7 bis 8 heisst es, deine Rede soll unanfechtbar sein. Du sollst eine unverdorbene Rede haben, einen würdigen Ernst, eine gesunde Art, wie du redest, damit niemand dich von der Gegenpartei kann anprangern kann nach der Art, wie du redest. Und ich muss euch ehrlich sagen, gestern Nachmittag, nach dem bitteren Spielausgang vom 2-0 zum 3-2, habe ich mir müssen auf die Zunge beißen, damit ich nicht kritisiert habe. Weil als Stürmer kannst du noch schnell sagen, der Verteidiger oder der Mittelfeldspieler oder der Goalie oder der Schiri oder das Wetter oder. Ich denke, das ist ein Aspekt unserer Redensart. Ich mag mich besinnen, dass mein Vater mir im Auto gesagt hat, Silas, hör mal auf zu sagen, es ist hure geil. Als Teenie. Ui, das ist mir fast im Maul, im Hals stecken geblieben, der Satz von meinem Vater. Und seitdem hat es sich geändert. Aber es war einfach gang und gäbe, dass man so redet unter den Kollegen. Und dann habe ich müssen sagen, nein, so will ich nicht reden, das entspricht nicht mir. Und eine gewisse Redensart, eine gewisse Reaktionen dürfen sich verändern in uns Christen. Die gehören nicht zu uns Christen. Auch wenn wir können wettern über reiche Leute, über jene und diese, das gehört sich nicht. Es hält Menschen davon ab, uns anzunehmen, aber auch Jesus anzunehmen. Es halten Menschen davon ab, mit dir in eine innige Beziehung zu kommen. Jeder Aussatz hat dir das Übel an sich, dass man nach der Nähe hinein spürt. Wer möchte schon eine Aussetzung umarmen? Also, Mutter Teresa vielleicht, aber... Ja, die ist gestorben, war eine Albanerin, oder? Und hat so Liebe gelebt. Ich möchte zwei, drei andere Sachen noch erwähnen. Stolz. Selbstgerechtigkeit, fromme Lippenbekenntnis ohne Herz, ein frommer religiöser Schein ohne Echtheit. Kann sein wie ein Aussatz. Gott widersteht am Stolzen, am Demütigen gibt er Gnade, heisst es im Petrusbrief. Wie oft fühlen wir uns gerecht? Wir machen und wir tun. Und eben, es kommt nicht aufs Machen und aufs Tun drauf an, haben wir heute gehört. Aber was wir machen, gibt auch Identität. Das ist ein Leistungsausweis. Wir können plagieren damit eventuell. Oder wir können uns besser fühlen als andere. Wir suchen so Positionen in der Gesellschaft. Und auf das kommt es eben nicht darauf an, dass wir aus Leistungsgerechtigkeit, aus religiösem Eifer oder Schein oder aus frommen Lippenbekenntnis, wie wir jetzt ja, sollte ja besser reden, der Pastor wünscht ja das, plötzlich sich denkt, ja, jetzt bin ich besser als der andere. Das ist dann die nächste Falle. Und das ist auch etwas, was Gott möchte antüpfen bei uns, möchte berühren und sagen, hey, meine Kinder, das nehme ich euch, dann müsst ihr euch nicht mehr abmühen. Das nehme ich euch weg. Ich mache dich schön. Ich möchte, dass mit dieser brennenden Liebe von mir, mit dem lodernden Feuer von der Barmherzigkeit, von der Demut, von der Güte, kannst du dienen und Menschen begegnen. Natürlich darfst du auch in deiner Identität mit einem guten, gesunden Selbstwahrnehmen vorwärts gehen. Du musst nicht mit einem Minderwert vorwärts laufen und alles lügen, was Gott in dir da hat. Aber irgendwo mit einer Demut, mit einer Bescheidenheit. Ich denke, das kann so ein Aussatz sein, wo Leute abhalten, in Gemeinschaft zu kommen mit dir oder mit mir oder mit uns als Christen. Religiosität, Stolz, Lippenbekenntnis und nachher ist mir wieder anders. Ich habe ein Beispiel gehört von einem Christen, ich erzähle es als Anschaulichungsbeispiel. Es ist ein Christ, der hat einen CH-Kleber, einen Jesus.ch-Kleber am Auto. Und wenn es darum geht, zu arbeiten, geht er die Küderkübel durchsuchen und schaut, ob er etwas von diesen weggeschmissenen Teilen in dieser Bude wieder vorholen kann, anstatt dass er gar nicht arbeitet. Und alle Nicht-Christen in dieser Bude regen sich höllisch auf, dass der wieder mal die Finger nicht aus dem A nehmen kann und kann Gas geben. Und dann hat er noch so einen frommen Kleber am Auto. Und dann erzählt er in der Pause, was man nicht anschauen sollte im Blick und so weiter. Und das ist ja nicht ein Paradebeispiel. Und ich habe das Gefühl, da müsste man wirklich vielleicht auch mal über Bücher wie gehen wir im Umgang mit Nicht-Christen vor? Und ich möchte noch 3, 4 letzte Punkte aufgreifen. Bitterkeit ist auch immer wieder mal ein Thema bei uns in der Gemeinde. Negativität, negative Gedanken. Der Hebräerbrief, Kapitel 12, 15, sagt Folgendes. Achtet darauf, dass niemand unter euch Gnade leide, damit nicht in irgendjemand eine Wurzel der Bitterkeit entstehe und wachse und euch zur Last werde. Denn diese Wurzel der Bitterkeit verunreinigt viele unter euch. Bitterkeit. Wenn du Bitterkeit in deinem Leben hast und du lässt dich nicht von der Liebe Jesu berühren, werden andere Menschen in deinem Leben auch bitter. In deinem Umfeld. Wenn du dich um dich selber drehst, in deiner Negativität und dir selber nicht eine Barriere setzt, mache ich eine Wette mit dir, obwohl ich nicht wette. Ja, versucht mich nicht, oder ich will auch euch nicht versuchen wegen Wetten. Gang ich mir fast gewiss, dass die Leute in deinem Umfeld auch negativ und bitter werden. Ist das so oder ist das nur eine These? Wenn du merkst, dass du immer etwas kannst vorheben, das nicht gut ist, bin ich mir fast sicher, dass die Leute auch so werden. Dass sie auch etwas merken, das nicht gut ist. Und es wird sich nur noch drehen um das eine kleine schwarze Pünktchen auf dem weißen Bild, das nicht gut ist. Und das kannst du mal erleben, oder vielleicht hast du es schon erlebt, an einem schönen Familienfest. Du schießt mit Freunden, freust dich, bist aufgestellt, toll, super. Und dann hockst du mit Leuten zusammen und nach 1,5 Stunde bist du so down, so betröppelt und denkst, ui, da wollte ich mich eigentlich freuen. Aber es ist nur alles schlecht. Das heisst nicht, dass man nicht auch Leid erzählen darf, Schlechtes darf erzählen, Ungerechtigkeit darf erzählen, Schweres darf erzählen, das hat alles Platz. Das soll auch so sein. Aber prüf dich einmal, wie oft kommt das in deinem Leben vor? Kommt das täglich vor? Kommt das wöchentlich vor? Kommt das monatlich vor? Kommt das immer vor? Oder ist es einfach einmal so eine Phase? Und es geht nicht darum, dass du dich jetzt verurteilst und dich unter das Gericht stellst und sagst, ich bin schlecht. Sondern dass das, was du merkst, was nicht gut ist, dass du das Jesus heute Morgen darfst anlegen. Am Schönheitschirurg, der mag berühren. Und noch 2, 3 letzte Sachen, noch 2, ja, hören auf, noch 1 vielleicht. Verwerflichkeiten jeder Art, moralische und sittliche Verwerflichkeiten. Das ist so ein Pauschalbegriff. Und jetzt werden wir ein bisschen moralisch, ich möchte nicht moralen, aber wir haben in unserem Leben Wertvorstellungen. Und wenn jemand das nicht so tut, wie das in unseren Wertvorstellungen ist, diskutieren wir es gerne mit anderen. Und wenn wir merken, dass es so Aspekte gibt in unserem Leben, wo wir plötzlich ausgrenzt werden durch unser Anderssein, Andersdenken, jetzt nicht im positiven Sinn, sondern im negativen Sinn, wo wir uns zurückziehen, dann ist das auch etwas, wo Jesus möchte berühren. Kann es sein, dass es in deinem Leben Aspekte gibt, wo du kämpfst damit? Wenn ja, möchte ich dir Mut machen morgen, dass du Jesus sagst: Herr, wenn du willst, darfst du mich reinigen. Wenn du willst, darfst du das verändern. Und ich spreche dir zu im Namen Jesus: Ja, Jesus will das verändern. Jesus liebt dich so sehr, dass das nicht so muss bleiben. Ich möchte gerne, dass wir still werden und einen Moment machen vom Schweigen und vom Antworten gegenüber Jesus.